Power is a curious thing, my lord. Are you fond of riddles?
Why? Am I about to hear one?
Three great men sit in a room. A king, a priest, and a rich man. Between them stands a common sellsword. Each great man bids the sellsword kill the other two. Who lives, who dies?
Depends on the sellsword.
Does it? He has neither crown nor gold, nor favor with the gods.
He has a sword, the power of life and death.
But if it's swordsmen who rule, why do we pretend kings hold all the power? When Ned Stark lost his head, who was truly responsible? Joffrey? The executioner? Or something else?
I've decided I don't like riddles.
Power resides where men believe it resides. It's a trick, a shadow on the wall. And a very small man can cast a very large shadow.
Comport 334, Bundesinnenwehr. Motorflugzeug. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 334. Comport, den ich am heutigen, so ein bisschen nieselig war es zwischendurch mal, beziehungsweise zwischendurch war es mal regnerisch, aber da war ich ja unterwegs, Freitag, dem 24. August 2012 aufgenommen habe. Jetzt haben wir.
It is 10:55.
Jawohl, ja. Und ein Motorflugzeug, weswegen ich eben gerade ziemlich in Eile geraten bin, um hier das Intro aufnehmen zu können. Aber ja, das Intro nebenbei ist ein Ausschnitt aus Game of Thrones, den ich aus dem aktuellen Anlass, dass nächste Woche wieder ein größerer Mittelaltermarkt in Uehendorf gastiert, hier einfach mal reingeklebt habe. Deswegen ist das eine Vorbereitung auf nächste Woche. Genau. So, aber was es hier wieder zu hören gibt, sind die üblichen drei Teile, nämlich zwei Teile Politik, ein Teil Tech inklusive Mafia und Space und obskure Referenzen gibt es in zwei von drei Teilfolgen. Erklärungen dazu nicht diese Woche. So, und was ihr euch jetzt anhören könnt, wenn ihr einfach am Stück weiterhört, ist dann Teil 3, die Technik-Ecke, in die sich eine This-Just-In-Meldung aus Norwegen eingefunden hat. Ansonsten finden sich hier Fanboy-Nachrichten, ein paar Mafia-Meldungen, Neues vom Mars und sonstigem Space und mehr. 14 Grad. Broken Cloud-Sieger. Nö. Cool Greetings. Die 14 Grad. Comfort-Leveln wie 14, Windchillen wie 16 und der Wind macht irgendwas zwischen 9 und 11 km/h aus Ischt. Oder so. Und dann hätte ich da mal eine Eilmeldung. This Just In, Breiteil. Der Breivik ist nämlich verurteilt worden. Und zwar als zurechnungsfähig zu 21 Jahren Knast. Tja, er wollte unbedingt zurechnungsfähig sein. Zurechnungsfähig heißt aber auch, dass er lange in den Knast kommt. Weil das effektiv heißt, er wusste genau, was er tat. Und die andere Alternative wäre gewesen, er hat halt nicht mal alle Tassen im Schrank. Dann hätte man ihn halt für eine ganze Weile in einer entsprechenden Therapieeinrichtung verstauen müssen. Nun ja, also der ist jetzt jedenfalls für zurechnungsfähig erklärt worden und kriegt 21 Jahre Knast. Kommt also nicht allzu bald wieder raus. So, dann kommen wir aber zu dem, was hier vorher schon im Outline rumstand, nämlich der Technik-Ecke, die da mit Fanboy losging. Und zwar gab es da letzten Freitag irgendwie eine Meldung, dass ein SMS-Fehler, ein Bug in iPhones drin wäre, weil man könnte, wenn man am SMS-Protokoll rumfingere, könne man die Antworten an Adresse setzen und das iPhone würde dann anzeigen, die SMS käme von der Antworten an Adresse. Und das wäre ein schlimmer Fehler. Und ein alter Fehler. Und also wenn man sich das dann mal aus der Nähe anguckt, stellt man fest, der Unterschied zu anderen Telefonen, die da anders umgehen, ist der, dass das iPhone eben die Antworten an Adresse als Absender ausgibt. Und nicht das Feld, was da ansonsten für die Absenderadresse verwendet wird. So, das ist dann auch schon irgendwie alles, was da ein Fehler drin ist. Apples Reaktion darauf war ja, nutzt doch iMessage. Sag ich, würde ich ja gerne, aber nicht jeder, mit dem ich Nachrichten austausche, hat ein iPhone. Ich meine, mein Herr Vater, habe ich jetzt letzte Woche ja im Krankenhaus mitgekriegt, hat ein iPhone. was die ganze Sache dann sehr einfach machte. So, ich wundere mich da, hoch, warum habe ich da eigentlich einen blauen Knopf? Heißt blau nicht iMessage? Oh, cool. Ja, so, und also da sind jetzt also ein Altfehler aufgetaucht, der aber, wenn man den sich mal genau anguckt, in ähnlicher Form in allen möglichen anderen Telefonen sich auch versteckt hält. Weil es gibt im Wesentlichen zwei Dinge, die angezeigt werden können, und längst nicht jedes Telefon zeigt auch beide Felder an, nämlich von welcher Adresse kommt denn eigentlich diese Nachricht und an welche Adresse gehen Antworten. So, das sind halt Informationen, die einem eigentlich irgendwie nur ganz wenige Telefone überhaupt aufdrängen, weil man ja meistens davon ausgeht, also bei einer üblichen SMS, da kommt die SMS von derselben Adresse an, die man antwortet. So, und das iPhone nimmt da halt einfach an, die Adresse, an die ich antworten soll, die gebe ich jetzt auch mal als Absender aus. So, ist halt nicht zwingend korrekt. Ja, hoch. So, am Samstag gab es dann Klagel, weil Motorola Mobility im Februar 2012 von Google übernommen hat, vor der US-International-Trade-Kommission, vor der US-International Trade Commission in Washington eine Klage gegen Apple angestrengt, um den Import von iPhone, iPad, iPod Touch sowie verschiedenen Apple-Computern in die USA zu verhindern. Oder anders ausgedrückt, Motorola, nachdem es fertig von Google übernommen ist, klagt gegen Apple. Google, nur nochmal zum Hinterkopf, das war die Firma, die sich schon vor ewigen Zeiten mal darüber beschwert hat, dass das Patentsystem in den USA ja broken wäre. Ja, ihr seid aber nicht so richtig wirklich glaubwürdig, liebe Google. Wenn ihr auf der einen Seite sagt, das Patentsystem ist so total kaputt, da kann ja jeder gegen jeden klagen, und ihr auf der anderen Seite dann aber auch gegen jeden klagt. Ja, ihr wärt echt glaubwürdiger, wenn ihr euch dafür einsetzen würdet, dass das Patentsystem diese Möglichkeiten nicht mehr enthielte und damit zum Beispiel keine Klagen lostreten würdet. Oder ist das gerade zu viel verlangt? Dem Vernehmen nach hat Motorola seine Klage damit begründet, dass verschiedene Funktionen in den Apple-Computern, einschließlich des Spracherkennungsassistenten Siri, Patente von Motorola verletzten. In einem Statement erklärte das Unternehmen, da Apple nicht gewillt sei, ein Lizenzabkommen zu schließen, bliebe nur der beschrittene Weg, um sich und die eigenen Ingenieursleistungen zu schützen. Oder anders ausgedrückt, nein, ihr seid nicht glaubwürdig. Genau, da kommt dann gleich noch was. Dann gab es Buchnichtscheine, weil nämlich hier irgendwie die deutsche Buchblubberwirtschaft sich gemeldet hat und protestiert hat, ja, man kann ja iTunes-Gutscheine teilweise doch ziemlich vergünstigt kaufen. Wenn man davon jetzt aber ein Buch kauft, das widerspricht ja der Buchpreisbindung in Deutschland, die ja besagt, auf gar keinen Fall darf ein Buch weniger kosten als im Papierbuchhandel. Ja. So, und da hat Apple drauf gesagt, dass dann discounted iTunes Gift Cards not valid for E-Books anymore in Germany. Also jetzt kann man irgendwie mit Gutscheinen, die billiger waren, keine E-Bücher mehr in iTunes kaufen. Man hat davon abgesehen, dass dieser Buchpreisbindungsquark ungefähr überhaupt keinen Sinn hat. Oder wenn er einen Sinn hat, dann der sich mir zumindest sehr gründlich vorenthält. Finde ich das sowieso so ein bisschen sehr eigenartig. Also die beschweren sich, dass man Bücher günstiger kriegen kann, weil wo kämen wir denn hin, wenn man Bücher günstiger kriegen könnte? Auf der anderen Seite gibt es ja Buchhändler, die Mängelexemplare, die ja wiederum günstiger sein dürfen als der aufgedruckte Preis. Ups, RBSP launcht heute wirklich nicht. Tja, schade aber auch. Wer auch immer RBSP ist, irgendwie zwei Satelliten. Ja, mag das, wenn ich wenigstens aktuell passierende Dinge dann nochmal per Eilmeldung reinkriegen kann. Manchmal nerven die aber auch. Und jedenfalls die Papierbuchhändler, was die machen können, ist halt Mängelexemplare draus machen. Wo teilweise der Mangel an einem Buch darin besteht, dass da ein Stempel Mängelexemplar draufklebt. Das ist dann schon der ganze Mangel. So, aber dann werden die Bücher auch günstiger. Da sagt ja irgendwie die Buchwirtschaft auch nicht viel gegen, weil, wenn die dann auch noch irgendwie die Papierbuchhändler vergraulen, die ganze Zeit die Kunden vergraulen, die Papierbuchhändler vergraulen, dann, ich meine, irgendwann haben sie schlicht und ergreifend keinen Handel mehr. Ja, und wenn dann niemand mehr irgendwas kauft, dann, Captain Obvious, ist das schlecht für die Buchverlage. Ja, Dann gab es 10.8 Beta 2 am Montag. Genau eine Woche nach der ersten Beta-Version von macOS X 10.8.1 hat Apple eine zweite Entwickler-Preview online gestellt. Die Bildnummer erhöhte sich von 12b13 auf 12b17. Das Update-Paket ist weiterhin relativ klein. Nahm der erste Developer Seed noch 38,5 MB in Anspruch, sind es nun nicht ganz 43,3 MB. 9to5 Mac hat dann nämlich berichtet, es sollen registrierte Entwickler sich weiterhin die Bereiche Active Directory, Exchange-Anbindung in Mail, Pack-Proxies in Safari, SMB, USB, Gerätenutzung, WLAN sowie Audioverlässlichkeit testen. Von CFS habe ich da auch immer noch nichts gelesen, was mich daran erinnert, dass ich es bei Gelegenheit mal ausprobieren könnte. Aber ja. So, dann gab es genau die Gutentik. Googles Director for Public Policy, Pablo Chavez, hat auf einer Veranstaltung des Technology Policy Institute das Patentsystem in den Vereinigten Staaten kritisiert. Berichtet CNET. Wir untersuchen sehr intensiv das Thema Softwarepatente und ob das zurzeit existierende Patentsystem tatsächlich Innovation und verbraucherfreundliche Regelungen fördert, betonte Chavez. Die aktuellen Auseinandersetzungen um Patente zwischen zahlreichen Akteuren im Mobilfunkmarkt seien nicht hilfreich für die Verbraucher. Sie helfen dem Markt nicht, sie fördern Innovationen nicht. Da hat er ja recht, aber lieber Google Pfeiffer, Motorola gehört euch. Wenn ihr auf der einen Seite via Motorola klagenlos tretet und dann ein paar Tage später rumheult, dass das Patentsystem aber scheiße ist, weil ja jeder gegen jeden klagen kann, dann macht ihr euch mit dem Beschweren überhaupt gar nicht glaubwürdig, weil hey, ihr habt gerade erst das Patentsystem genommen, um Innovationen verhindern zu wollen. Oder was sollten die Klagen bringen? Na, also nein, ihr seid nicht glaubwürdig. Ihr wart auch vorher schon nicht glaubwürdig. Vorher konnte man immer noch darauf verweisen, naja, das letzte Beschweren, das Patentsystem ist broken, ist ja auch schon ein paar Tage länger her. Vielleicht ist das Patentsystem ja gar nicht mehr broken. Vielleicht hat Google ja festgestellt, dass wenn man andere Leute aus dem Markt klagen kann, dass das total hilfreich ist. Aber so rum ist die Reihenfolge halt jetzt wirklich lächerlich. Na, also an der Stelle war Google schlicht nie glaubwürdig. Na, ja, nein, Motorola ist ja eine ganz eigenständige Firma. Da haben wir ja gar nichts mit zu tun. Deswegen hat Google ja auch veranlasst, dass Leute rausgeworfen werden. Nein. Die Firma gehört zu euch, für die seid ihr verantwortlich. Und entweder ihr nehmt dann die Verantwortlichen in der Firma Motorola Mobility, packt sie an irgendeinem Körperteil, wo es ihnen wehtut, und schüttelt sie so lange, bis sie aufhören, klagenlos zu treten. Dann könnt ihr euch auch gegen das amerikanische Patentsystem hinstellen und sagen, ja, das ist ja doof, hier kann ja jeder gegen jeden klagen, das hilft ja niemandem. Oder ihr müsst das einfach dann als, ja, wir klagen auch gegen jeden, weil hier kann ja jeder gegen jeden klagen, das finden wir nicht gut. Na, da gab es ja auch irgendwie von irgendeinem Amazon-Verantwortlichen, was nicht sogar Bezos, mal eine Aussage so, ja, das Patentsystem finden wir scheiße. Ja, aber ihr habt doch hier das One-Click-Patent. Was wäre denn damit? Ja, wenn das Patentsystem weniger scheiße wäre, wären wir auch völlig bereit, das One-Click-Patent nicht zu haben. Na, das war eine Aussage, da habe ich gesagt, okay, ist immerhin konsequent. Er hat zur Kenntnis genommen, dass seine Forderung ihm selber da das Knie wegnimmt. Aber dazu ist er bereit. Na, das habe ich bei Google halt nicht vernommen. Na, also, ja. So, dann gab es, habe ich bei Ars Technica am Dienstag gefunden, die Meldung, dass 10.8.1 auch gut für die Batterie wäre. According to at least one developer with access to the developer feed. Ja, ja. Also, da gab es irgendwie die Behauptung, das wäre auch gut für die Batterieprobleme, die ja mit 10.8 angeblich aufgetreten sein sollen. Die ich allerdings noch kein einziges Mal ernsthaft selber bestätigen konnte. Also, sollte 10.8 schlecht für die Batterie sein, ist es mir nicht aufgefallen. Vorsichtig formuliert. So. Blub. Dann am Mittwoch gab es eine Foxconn-Kontrolle. Habe ich hier bei D-Radio Wissensnachrichten geklaut. Foxconn erhält gute Noten für verbesserte Arbeitsbedingungen. So sehen verbesserte Arbeitsbedingungen bei Foxconn aus. Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt nicht mehr 72, sondern nur noch 60 Stunden. Für diese und andere Verbesserungen hat der taiwanesische Elektronikhersteller Lob von der Fair Labor Association bekommen. Der Zulieferer von Unternehmen wie Apple, Dell, Nintendo oder Hewlett Packard war im vergangenen Jahr in die Schlagzeilen geraten, weil sich mehrere Arbeiter an Produktionsstandorten in China das Leben genommen hatten. Daraufhin legte die FLA eine Liste mit Mängeln vor, die Foxconn schrittweise abstellen sollte. Nun hieß es, alle im Mai fälligen Änderungen seien ausgeführt worden. Außerdem ein Teil der Änderungen, die eigentlich noch bis nächstes Jahr Zeit gehabt hätten. Wanderarbeiter wurden demnach bei der Arbeitslosenversicherung angemeldet und Regeln eingeführt, um die Ausbeutung von Praktikanten zu verhindern. Bis nächstes Jahr soll die Wochenarbeitszeit auf maximal 49 Stunden gesenkt werden. Oder anders ausgedrückt, ja, man muss halt nur mal genug Druck ausüben und das ist jetzt da offensichtlich passiert. Ja, also zumindest die Fair Labor Association sagt, ja, die Richtung ist schon mal nicht schlecht. Da geht zwar noch was, aber die Richtung ist schon mal nicht schlecht. So, warum hat das doch gleich jetzt nichts gebracht? Warum ist Apple doch gleich noch evil? Und übrigens, was ist eigentlich aus den Kinderarbeitsvorwürfen gegenüber Samsung geworden? Man hört so wenig davon. So, dann gab es Pets. Apple hat einen Bericht von Mac-Rumors zufolge seiner europäischen Premium-Reseller dazu aufgefordert, in den nächsten Wochen mehr Platz für iPad-Displays freizuräumen. Angeblich soll die Ausstellungsfläche für den Tablet-Rechner verdreifacht werden, was zu Gerüchten passen würde, wonach Apple am 12. September ein iPad Mini vorstellen könnte. Oder auch nicht. Da kommen wir auch noch zu. Reduziert werden soll dagegen der Platz für Mac Pro und Mac Mini, die angeblich ganz aus der Ausstellung verschwinden sollen. Bla 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 bla. Also ja, irgendwie die Idee, man könnte irgendwie mehr Platz für iPads einräumen, ist auch nicht mehr ganz neu. Die wären schon seit 3 Monaten im Gange. Nun aber erneut verstärkt. Grund sei auch, dass der Umsatzanteil des Tablets zuletzt deutlich stieg. Ja, ach, Überraschung, wenn ich mir so eine Dinger da angucken kann und sehen kann, dass die eigentlich ganz geil sind und das Gefühl habe, sowas will ich haben, dann will ich sowas halt haben. So, und Mac Pro ist eher nicht so ein fass ich an, will ich sofort haben Gerät, sondern ist ja mehr so ganz dicker Laster, den halt einige Leute auch brauchen können und aber ganz viele Leute da nicht viel mit anfangen können. Mal ganz davon abgesehen, dass das Mac Pro ja nun irgendwie auch schon länger kein gemeintes Update mehr bekommen hat. Aber ja. Tropft das hier? Regnet das etwa? So, dann gab es ein 10.8.2 Gerücht. Das habe ich mir am Mittwoch reingeklebt, weil 10.8.1 immer noch in der Beta-Phase rumlag, während gleichzeitig Apple Einladungen rausgelassen hat, man könne doch am Test von 10.8.2 teilnehmen, was dann irgendwie die Vermutung nahelegt, dass 10.8.2 also irgendwie mal ein bisschen was Größeres wieder wird und auch gar nicht so ferne Zukunft, bis es dann mal irgendwann rauskommen könnte, hat und insbesondere halt nicht so primärer Blick auf Bugfixes ist. Also die Vermutung 10.8.2, was ich so gesehen habe, da ist irgendwie Facebook-Genudel mit drin und so. Das riecht nach, das kommt mit iOS 6. Ungefähr. So, was effektiv hieße, naja, also in einem Monat. So, Pi mal Daumen. Es regnet tatsächlich. Da hatte ich jetzt nicht mit gerechnet. Ist das echter Regen oder? Ja, vor allen Dingen, wie groß ist der? Wie lang ist der? Muss ich gerade mal auf dem Regenradar nachgucken. Nicht sehr und nicht sehr. Also ein kurzer Regen quasi. Ja, dann hol dir die Karte über Edge, aber hol dir die Karte, du Nase. Uch, das ist ein kleines, knuffiges Niederschlagsgebiet, sagt er. Okay. Ja, also 10.8.2 geht dann da, also die Beta-Reihe dann auch schon los. Und das, wo 10.8.1 noch gar nicht da war. Betonung liegt auf war, weil gestern Nachmittag nämlich 10.8.1 im App Store aufschlug und wenn ich das richtig mitgekriegt habe, schlug es also einmal als Update auf für alle, die 10.8.0 haben und die Mountain Lion Version, die man dann im App Store kaufen konnte, war dann auch gleich 10.8.1. Ist ja auch irgendwo logisch. Wobei beim Lion hat das, glaube ich, länger gebraucht, bis dann die offiziellen Neuversionen dann auch das neueste Update im Bauch hatten. Aber ja, also jedenfalls gestern kam 10.8.1 raus. Ich habe es mir dann auch gleich installiert. Das waren dann gerade mal irgendwie bummelige 7 Megabyte. Und innerhalb von irgendwie 2 Minuten installiert, zack, schwupp, einmal Reboot in den Installer, einmal Reboot raus aus dem Installer. Wobei er dann bei der Gelegenheit irgendwo noch auf irgendwas gewartet hat. Aber ja, ich habe es halt in der Konsole gesehen, weil ich habe ja meinen Verbose-Mode an. So, und ja. Zumindest das R, auf dem ich das Update installiert habe, fühlte sich hinterher nicht unwohl. So, genau. Und dann gab es noch die 2-Vents-Gerüchte. Nämlich Gruber hat dann mal laut drüber nachgedacht, wie das denn eigentlich aussieht mit der 12. September, den ja die Gerüchterstatter schon seit einer geraumen Weile immer durch die Landschaft tragen und sagen, hier, da ist der Termin, wo das nächste iPhone rauskommt. So, da hat ja auch Herr Dellrimpel zugejeppt. Und jetzt hat Herr Dellrimpel einfach mal den Herrn Gruber zitiert. Und da ist also im Kern die Überlegung von Gruber, naja, also auf einem iPhone, neues iPhone-Event, egal was daneben vorgestellt wird, ist halt immer nebenbei. Wenn da jetzt ein Mini-iPad vorgestellt würde neben einem iPhone, hätte das Problem, dass das iPhone ja dem Mini-iPad sofort die Show stiehlt, weil das iPhone ist halt der Umsatzbringer von Apple im Moment. Das Produkt, was alleine irgendwie mit seinen Umsatzzahlen Microsoft komplett in die Tasche steckt. Und so. Und da kommt man dann irgendwie auf die Idee, Gruber meint, naja, also Pi mal Daumen gemutmaßt, 12. September irgendwie als Ankündigung fürs nächste iPhone und dann 9 Tage später kommt das dann raus, was es dann effektiv mitten in meine OP-Zone reinlegt. Und das wäre aber irgendwie nicht ganz logisch und deswegen maßt er mal Mut, dass there's another wave of iPhone-focused attention as the reviews come out. Then in the first or second week of October, Apple hold its traditional music event, exactly along the lines of the events at which they've been debuting new iPods for the last decade. Na, also Gruber meint, ja, jetzt hier da September, das ist halt nur ein iPhone-Event und dann kommt irgendwie Anfang Oktober nochmal ein Musik-Event. Wobei Musik-Events eigentlich die letzten Jahre, die ich drauf geachtet habe, im September rumlagen. Aber ja, also jedenfalls meint er dann so, ja, also im September kommt halt das neue iPhone. Und dann so bummelig einen Monat später kommt dann das Musik-Event, wo dann auch das Mini-iPad auftauchen kann. So, und da meint Herr Dellrimpel zu, oh, that Gruber is a smart fellow. Das ist kein Yep, aber es ist auch kein Nö, das stimmt so nicht. So, was davon jetzt wie rauskommt, habe ich keine Ahnung, weil ich heiße ja weder Gruber noch Dellrimpel, aber ja, vorstellbar, dass es da zwei Events gibt. Also sagen wir mal so, die Argumentation von Gruber erscheint mir logisch. Na, warum soll ich eigentlich ein iPhone haben und danach daneben dann auch noch ein riesengroßes Produkt, was alleine einen riesigen Launch wert wäre? Das Ding geht ja unter. So, ins Best, wenn es ein komplett neues Produkt wie ein Mini-iPad ist. Mini-Pad. Oder wie immer es dann heißen mag, iPad Air. Nano, whatever. Also, ja. So, genau das dazu. Dann kommen wir mal in der Mafia-Ecke an. Da gab es erstmal Döpfschenk, weil Springer-Vorstandschef Matthias das Arschloch Döpfner darf sich über ein beispielloses Präsent freuen. Friede Dumpfkuh Springer, die Witwe des Verlagsgründers Axel Springer, hat ihm Aktien im Wert von 74 Millionen Euro geschenkt. Warum genau? Dazu möchte sich das Unternehmen nicht äußern. Aber wer nichts zu verbergen hat, ja. Also Döpfner kriegt da jetzt irgendwie noch wieder Aktien in den Arsch geblasen. Wird also mit Geld aufgeblasen, mit Springer-Aktiengeld. Ja. So, dann gab es RISPA. Die großen US-Plattenlabels haben die Mitgliedsbeiträge zu ihrem Verband RIAA, Recording Industry Association of America, stark reduziert. Geht aus den Steuererklärungen der steuerbefreiten Organisation hervor, die ihren Etat fast zur Gänze aus Mitgliedsbeiträgen bestreitet. Diese beliefen sich 2008 bis 2009 auf fast 50 Millionen US-Dollar, waren 2 Jahre später aber fast halbiert. 2010 bis 2011 zahlten die großen Labels weniger als 28 Millionen Dollar. Jüngere Zahlen liegen nicht vor. Oder anders ausgedrückt, die Recording-Industrie, die kriegt kein Geld. Naja, weil es ist ja das, was sie tut. Nämlich ständig nach mehr Überwachung rumbrüllen, hilft ungefähr niemandem. Die Musiklabels, die den Knall schon gehört haben, also ungefähr keins von den Großen, könnten vielleicht auch einfach mal zur Kenntnis nehmen, dass RIAA ihnen eher schadet als hilft. Aber also bis die Erkenntnis mal irgendwie in irgendwelchen Großhirnen ankommt, das kann eine Weile dauern. Ich dachte, es wird weniger. Vielleicht wird es auch weniger, aber es regnet noch. Nun ja, die größte Sparmaßnahme der RIA war die Einstellung der Massenklagen gegen vermutete Urheberrechtsverletzer, Raubmord, Kopierterroristen, Vergewaltiger. Flossen 2008 bis 2009 noch 16,5 Millionen Dollar an Anwälte und Gerichte, waren es 2010 bis 2011 vergleichsweise bescheidene 2,4 Millionen. Also von 16 auf 2 Millionen, das ist schon eine signifikante Reduktion. Möchte ich mal meinen. Ja, also der Recording Industry of America Association geht's nicht gut. Nein, sowas. So, am Dienstag habe ich mir hier dann reingeklebt Google LSR, weil Google ist einmal aufgefallen, dass da so ein Leistungsschutzgeldgesetzentwurf rumliegt und die habe dann gesagt, Solch ein Gesetz schützt niemanden und schadet allen, meinte Google-Sprecher Kai Oberbeck. In seinem Gastbeitrag für die Nachrichtenagentur DAPD warnt Oberbeck, dieser weltweit beispiellose Eingriff in die Architektur des Internets werde dem Standort Deutschland schweren wirtschaftlichen Schaden zufügen. Die deutschen Presseverlage machen sich für ein Gesetz stark, das ihre Veröffentlichungen im Internet vor der Verwertung durch Dritte schützt, weil vor allen Dingen Google News ja voll mit Werbung ist. Ja, und zwar für Verlagsangebote von den Verlagen, deren Inhalte, ja. Nee, also das geht ja mal gar nicht. Sie wollen an der gewerblichen Nutzung ihrer Inhalte partizipieren. Ja, beweg dich, Hundevieh. Bei der Bundesregierung stieß die Verlagslobby trotz vorsichtiger Distanzierungsversuche der Kanzlerin nicht auf taube Ohren. Schließlich war das im Koalitionsvertrag von CDU und FDP so beschlossen. Einen ersten Entwurf musste Berlin nach heftiger Kritik allerdings wieder kassieren, weil das Gesetz zu weit gefasst war und etliche Kollateralschäden zu befürchten waren. Ja, und dann kam Krings doch angeschissen und hat rumgetönt, das geht ja mal gar nicht. So schnell einen Gesetzentwurf wieder ändern, das geht ja überhaupt nicht. Ja, und die Verleger haben jetzt auch rumgetönt, nein, also wenn nur Google betroffen ist, das geht ja auch nicht. Wo ist bitteschön die kommerzielle Verwertung, die ihr verhindern wollt? Zeigt mal mit dem Finger drauf. Bisher habt ihr mit dem Finger mal auf Google News gezeigt, was keine kommerzielle Verwertung ist. Aber hey, so, also wo ist die kommerzielle Verwertung, die nicht von einem Suchmaschinenanbieter namens Google betrieben wird? Wo ist überhaupt eine kommerzielle Verwertung, die ihr verhindern wollt, die ihr bisher nicht verhindern könnt? Ja, aber wer dann komplette Artikel bei sich veröffentlicht, ja, das kann das bisherige Urheberrecht schon. Also wo genau ist jetzt der Grund, warum wir ein Leistungsschutzgeld haben wollen würden? Aber. Na, also die Argumente für ein Leistungsschutzgeld sind echt dünn. Will heißen, mir sind keine bekannt. So, also ja, Google weist da offiziell darauf hin, dass das irgendwie nicht toll ist. Ja, ach, schön, dass sie es auch mal merken. So, dann hat SLS sich gegen Three Strikes Scheiße geäußert. Und zwar, wo haben wir denn? Erstmal haben wir eine Aussage vom Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins des deutschen Buchhandels, Alexander Skipis, der am Dienstag in Berlin bei der Vorstellung einer Studie rumgefaselt hat. Die Ministerin blockiert mit ihrem Verhalten die Handlungsfähigkeit der Regierung in dieser Frage. Things must be done. Oder was? Ja, die haben sich da irgendwie eine Studie aus dem Arsch gezogen, von wegen... Für das Warnhinweismodell brauchen wir Unterstützung aus der Politik. Etwa um in Sachen Tres Tiriques extrem unwillige Provider zur Zusammenarbeit zu bewegen. Aber da bleibt man bei uns eine Diskussion schuldig und verweist stattdessen auf Pauschalfloskeln. Mit der Bundesjustizministerin ist ein Angstmodell nicht zu haben. Diese Diskussion ist unterdessen schon ausgiebig geführt worden, unter anderem im Rahmen des gescheiterten Wirtschaftsdialogs im Bundeswirtschaftsministerium. Der Frontverlauf ist dabei klar gezeichnet. Die Provider wollen sich nicht zu Hilfs-Sheriffs der Rechthaber machen lassen. Hat es tatsächlich aufgehört oder relativ aufgehört zu regnen. Das ist fein. Und die Kosten für die Verfolgung von Rechtsverstößen aufbürden lassen. Für die Zugangsanbieter ist die Lage klar. Rechthaber können Verstöße bereits heute verfolgen. Der Bundesgerichtshof hat das Auskunftsrecht der Inhalteanbieter jüngst erst bestätigt. Und SLS wies den Vorwurf zurück und stellte klar, das Warnhinweismodell ist ein Angstmodell. Ein solches Angstmodell wird es mit mir nicht geben. Die Bundesregierung hat bereits im Rahmen des Wirtschaftsdialogs deutlich gemacht, dass es ein Warnhinweismodell aus rechtlichen und politischen Gründen nicht geben wird. Warnhinweise sind bekanntlich ohne Überwachung des Internets nicht möglich. Das muss jedem klar sein. Oder anders ausgedrückt, SLS verweist darauf, das, was ihr haben wollt, das geht nicht, weil ihr Überwachung wollt. Wir wollen keine Überwachung wollen. Zack, Punkt, Ende der Debatte. Na, da können die Rechthaber sich dann eigentlich glatt gehackt legen. Mal ganz davon abgesehen, die Auskunftsansprüche haben sie ja. Da ist das BGH ihnen doch so weit entgegengekommen, dass sie dabei dann unauffällig ein Gesetz gebrochen haben. Was jetzt immer noch völlig unversorgt, krank auf dem Boden rumliegt. Ja, aber hey. Genau, das dazu. Dann gab es am letzten Freitag viril. Der weltgrößte Ölförderer Saudi Aramco ist offenbar von einer Virusattacke betroffen. Wie das saudi-arabische Staatsunternehmen via Facebook mitteilte, wurde als Vorsichtsmaßnahme das eigene Computernetzwerk für Zugriffe von außen gesperrt. Der Virenbefall ist vor allem an zahlreichen Arbeitsplatzrechnern aufgetreten, zentrale Netzwerkkomponenten und Datenbanken, seien dank entsprechender Sicherungen und mehrfach redundanter Systeme jedoch nicht beeinträchtigt. Ups, da hat sich ein Virus eingefunden. Ja, hättet ihr mal einen Virenscanner gefunden, genutzt, der hätte Fünfen gefunden oder so. So, dann gab es ein paar Space-Meldungen, weil völlig überraschend in der vergangenen Woche MSL neue Meldungen produziert hat und das so ungefähr täglich. Als wir hier hätten am Samstag, Curiosity misst erstmals seit 30 Jahren Temperaturen auf dem Mars. Wissenschaftler haben zum ersten Mal seit 30 Jahren die Temperatur auf dem Mars gemessen. Das Kalifornische Institut für Technologie teilte mit, sie habe bei knapp unter 3 Grad Celsius gelegen. Die Forscher sprachen von einem wichtigen Moment, da es seit Anfang der 80er Jahre keine Wetterstation mehr auf dem Mars gibt. Damals war die Kommunikation zur Mars-Sonde Viking 1 abgebrochen. Ja, also 2, irgendwas Grad hat MSL dann einfach mal gemessen. Fein? Hast du fein gemacht? Am Montag hat MSL dann einfach mal gelasert, weil wir sind bei der Einrichtung des Rovers. Alle Funktionen werden einmal durchgetestet. Da darf dann auch Chem, wie man das Ding richtig ausspricht, mit seinem Laser einmal auf einen Felsen, den es auch weiter gibt, draufhalten. Und der hat dann da einfach mal den Gesteinsbrocken beschossen und die Daten, die dabei dann aus dem Instrument rausfielen und zur Erde kamen, waren wohl beeindruckend viel und beeindruckend detailreich. Die Wissenschaftler, die haben da wohl einen Datenorgasmus nach dem anderen gehabt. Das klingt wie ein Motorflugzeug. Wenn es klingt wie ein Motorflugzeug, sieht es vielleicht auch aus wie eins. Tatsächlich. Eine Raumortung per Stereoaufnahmegerät funktioniert. Ja. Dann am Mittwoch gab es einen Windsensautsch. Und zwar ein Windsensor von MSL Curiosity is put. Haben sie festgestellt. Diagnostics have revealed that its wind sensors have sustained damage. NASA engineers aren't fully sure what caused this minor setback to the otherwise successful landing, but hypothesize that stones might have been kicked up during the rocket-powered landing, which then struck the sensor's wiring. Aber sie gucken schon. Also da ist halt ein oder mehrere Windsensoren stehen nicht voll zur Verfügung. Ist aber jetzt kein großes, gigantisch schlimmes Problem, weil wenn alle anderen Funktionen da sind, dann kann man halt die Windgeschwindigkeit schlimmstenfalls gar nicht messen. Ja, für die Mission kein schlimmer Rückschlag. So, plus es scheint nicht komplett kaputt zu sein, sondern man muss das Ding dann halt noch richtig halten. Und die anderen Mars-Rover haben da ja auch alle so ihre Probleme gehabt. Bei Spirit und Opportunity hat ja immer noch seine Probleme. Aber ja, so, und dann Gefahren. Das ist dann von Mittwochabend. Der Rover Curiosity ist erstmals ein kleines Stück über den Mars gefahren. Das könne für sie gar keine größere Bedeutung haben, sagte ein Managa bei der US-Raumfahrtbehörde NASA. Ja, also Curiosity hat dann, das hatte ich ja letzte Woche auch schon gemutmaßt, dass dann irgendwie diese Woche irgendwann anstehen würde, dass sie dann mal fahren würde und siehe da, sie ist gefahren irgendwie 4,5 Meter nach vorne, dann irgendwie gedreht und dann wieder zurück, irgendwie so. Auf jeden Fall gibt es da jetzt auch Fotos mit Reifenspuren auf dem Mars, in die ja per Morsecode JPL eingebastelt ist. Aber ja. So. Genau, das. Dann gab es hier noch die Panianz. Nämlich beim Versicherungskonzern Allianz gibt es offenbar eine Datenpanne größeren Ausmaßes. Nach Informationen der Zeitung Financial Times Deutschland sind vertrauliche Unterlagen, darunter polizeiliche Ermittlungsakten und Bankschreiben mit Kontodaten Dritter, an die Öffentlichkeit gelangt. Ein Allianz-Sprecher sagte dem Blatt, die Papiere seien offenbar von einem Privatdetektiv weitergegeben worden, der im Auftrag des Unternehmens in Verdachtsfällen von Versicherungsbetrug ermittelt habe. Die Zusammenarbeit mit der Firma sei im vergangenen Jahr beendet worden. Und wann kommt ein Datenschubsvollidiot mal aus dem Gebüsch gehüpft und verkündet, dass das so gar nicht geht? Oder will er vorher noch mal eine Runde auf Facebook einkloppen? Na, diese Datenschützer sind so dämlich lächerlich. Na, hatten wir ja auch letztes Jahr irgendwann da, als die Krankenakten von psychisch Kranken im Internet rumlagen. Das Ganze aus Schleswig-Holstein, und Weichei hatte aber nichts Dringenderes zu tun, als weiterhin auf Facebook rumzubashen. Ja, hallo? Geht's noch? So, genau, das dazu. Dann was habe ich eigentlich am letzten Wochenende gemacht? Meldung, so unheimlich viele Märkte gab es dieses Jahr für mich ja nicht. Der mutmaßlich vorletzte war dann letztes Wochenende, nämlich in Bergedorf. Da war Kramer Zunft und Kurzweil nämlich wieder zu Gast. Ich hatte nur das Problem, dass es A, böse warm war, und B, mein Fuß eigentlich noch gar nicht wirklich für den ganzen Tag unterwegs wieder so richtig gewillt war, dabei zu sein. Aber jedenfalls bin ich Samstag und Sonntag jeweils relativ früh da gewesen, aber dann auch dummerweise wieder relativ früh abgehauen. Joa. So, dann gibt es auch noch eine Ankündigung, einen Podcaster-Stammtisch, der am Dienstag stattfinden wird. Sofern da nichts Gigantisches noch dazwischen kommt, reserviert ist ja jetzt schon, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, in der Mail, die da eben gerade bei mir vorbeischwappte. So, wobei das eben, mal gucken, was da rauskommt. Und ich habe da jetzt schon viele große Ankündigungen vernommen. Mal sehen, wie viele davon der Herr Ziller mit dem Vornamen Hooks wahr machen will. So, und dann habe ich der Hörsuppe auch noch eine obskure Referenz versprochen, nachdem ich in Teil 1 schon eine obskure Referenz auf die obskure Referenz hatte. Eine obskure Referenz, und zwar 213 plus 295 plus 323 ist gleich 336. Hä? Ja. So, das Ganze wird in nicht gar so ferner Zukunft sich auflösen in eine graue Rauchwolke des Verständnisses. Oder es kann von mir aus auch eine rosa Rauchwolke des Verständnisses sein. Aber ja, also ich habe auch dieses Jahr wieder eine Podcast-Folge in der Planung, die sich nicht an das Wochenschema hält. Letztes Jahr bin ich ja in Öhendorf rumgelaufen und habe da die Aufbaumaßnahmen täglich dokumentiert. Dieses Jahr habe ich etwas anderes ausgebuddelt, was da auf drei Teile zusammenkommt. Und ja, da fehlt mir jetzt, Stand jetzt, werde ich das hier aufnehmen, noch eine einzige Aufnahme, und dann ist das Ding nämlich auch wieder flugfähig. So, genau, das zur obskuren Referenz. Eigentlich ist sie damit schon aufgelöst. Man muss eigentlich nur wissen, was die Zahlen bedeuten. So schwer ist das nicht. Und 213 ist eigentlich 108, nur besser. Also, naja, nee, 213 ist nicht 108, nur besser. 213 ist auf Basis von 108 entstanden. Aber ja, ja. Ist auch schon lange, 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 lange her. Aber ja, so, dann kommen wir in der Musikecke an. Und wie hier jetzt schon eine ganze Weile ist, jawohl, üblich ist, wohnt in dieser Teilfolge wieder mein Lieblingsschulchor. PS22, und zwar mit dem ersten von zwei Versionen eines Liedes, nämlich Edge of Glory. In 3 Minuten 52 singt der Chor da. Das Solo macht Chiara, die wir ja vor ein paar Wochen schon mit Set Fire to the Rain hatten. Die ist in dem Schuljahr ja auch ein paar Mal häufiger als Solo aufgetreten und durfte dann auch, ist dann auch erst relativ kürzlich rausgekommen, auch einmal ein selbstgebasteltes Lied soloieren mit dem Chor gemeinsam vortragen. Was ich mir schon ziemlich cool vorstelle, wenn man dann irgendwie mit Musik so richtig was am Hut hat. Da sich dann selber was ausdenken und dann mit einem ganzen Schulchor voll richtig cooler Kids singen, das muss geil sein. Aber ja. So, also jedenfalls 3 Minuten 52 gibt es den Chor ohne spezielle Begleitung. Hust. Da wird es dann auch schon eine nicht aufgelöste, naja, gebt mir eine Woche. Eine Referenz auf die nicht gar so ferne Zukunft ist und gar nicht so obskur. Da habe ich obskure Referenzen. Ich summiere komisch, ja, 213 plus 295 plus 323 gleich 336. Ja. So, gefolgt ist das Ganze dann von Neil deGrasse Tyson, A Fascinatingly Disturbing Thought. 12 Minuten 27 ist das lang, und ich glaube, ich habe mir das noch gar nicht komplett angehört. Ist aber egal, Neil deGrasse Tyson. So, es reicht als Begründung. So, und dann? Dann haben wir hier inklusive der This-Just-In-Meldung alles erledigt. Teil 3 ist grün. 1 und 2 waren schon grün, während ich da vorhin mal hinterher nachgeguckt habe. und sind völlig überraschend immer noch grün. Dann sage ich mal danke fürs Anhören, runterladen, streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier hören zu können. Für den Fall, dass ihr euch bemüßigt fühlt, mir irgendeine Reaktion zukommen lassen zu wollen, könntet ihr das zum Beispiel tun, indem ihr einen Tweet at Comport adressiert, eine Mail an compiblog@gmail.com schreibt oder einen Kommentar im compiblog.de unter den Eintrag zu Comport 334 Teil 3. 334 Teil 3. Gar nicht so schnapszahlig wie letzte Woche. Einstellen könntet. Und ich drohe dann mal damit, dass ich jetzt Urlaub habe und eventuell unter Umständen möglicherweise vielleicht nächste Woche quasi kurz bevor der Öhendorf-Markt stattfindet, nochmal eine Runde aufnehmen könnte, wenn da nichts dazwischen kommt. So, dann wünsche ich euch viel Spaß mit Edge of Glory. Ich mache Edge of Glory. Scroll. Ja, genau, mit Edge of Glory von PS22 und dem Neil deGrasse Tyson und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt.
Just a couple of thoughts. One that's sort of deeply cosmic and another one that is fascinatingly disturbing, I think. You'll be the judge of this. Consider a couple of fundamental facts that has been gleaned in the past 60 years. That the ingredients, if you had asked your chemistry teacher 50 years ago, once you looked at that mysterious chart of boxes that sat in front of your class, the periodic table of elements, where did those elements come from? The chemistry teacher would actually not have an answer for you. They'll say, well, you dig them out of the earth. That's not where they come from. It took modern astrophysics to determine the origin of the chemical elements. We observe stars. We know what goes on in their center. They explode, laying bare their contents. And what we have discovered is that the elements of the periodic table, that which we are made of, derive from the actions of stars that have manufactured the elements, exploded, scattered their enriched guts across the galaxy, contaminating or enriching gas clouds that then form a next generation of stars populated by planets and possibly life. And so, when you look at the ingredients of the universe, the number one ingredient is hydrogen. Next is helium. Next is carbon. Hydrogen, helium, oxygen, carbon, nitrogen. Those are the top ingredients in the universe. So you say, well, okay, that's kind of cool. Well, and you look at Earth, because we like thinking of ourselves as special, we say, oh, we're special. Well, what are we made of? Well, what's the number one sort of molecule in the body? It's water. It's water. Well, what's water made of? H2O, hydrogen and oxygen. Hydrogen and oxygen. In fact, if you rank the elements in the human body, with the exception of helium, which is chemically inert, useless to you for any reason other than just to inhale it and sound like Mickey Mouse, you can't die from helium unless that's all you breathe. Number one in the human body is hydrogen. Matches the universe. Number two is oxygen. Matches the universe. Number three, carbon. Matches the universe. Number four, nitrogen. Matches the universe. And for each of us, the fifth element, other, is the same in both places. Okay? Other. So, we learned in the last 50 years that, of course, not only do we exist in this universe, it is the universe itself that exists within us. And had we been made of some rare isotope of bismuth, you would have arguments, hey, we're something special. But there are people who are upset by that fact, saying, well, will that mean we're not special? Well, I think it's special in another kind of way. Because when you look up at the night sky, it's no longer we're here and that's there. It's that we are part of that. And that association, for me, is actually quite enlightening and ennobling and enriching. In fact, it's almost spiritual. Looking up at the night sky and finding a sense of belonging, given what we've learned about the night sky. And so now we have ourselves. Now, are we alone in the universe? We're made of the most common ingredients there are. And our chemistry is based on carbon. Carbon is the most chemically active ingredient in the entire periodic table. If you were to find a chemistry on which to base something really complex called life, you would base it on carbon. Carbon is like the fourth most abundant ingredient in the universe. Isn't that rare? You can make more molecules out of carbon than you can all other kinds of molecules combined. So if we ask ourselves, are we alone in the universe? It would be, in spite of my diatribe about UFOs, I tell you in the same breath that it would be inexcusably egocentric to suggest that we are alone in the cosmos. The chemistry is too rich to declare that. The universe, too vast. There are more stars in the universe than grains of sand in all the beaches of the world. There are more stars in the universe than all the sounds and words ever uttered by all humans who have ever lived. To say we're alone in the universe. No, we haven't found life outside of Earth yet. We're looking, haven't looked very far yet. Galaxies this big, we looked about that far. but we're looking. And how about life on Earth? How is it hard to form? Just because we don't know how to do it in the lab doesn't mean nature had problems. So it may be, given that information, that given the right ingredients, which are everywhere, life may be inevitable, an inevitable consequence of complex chemistry. If that's the case, we look around our own solar system, we look at Mars. All the evidence suggests that Mars was once a wet, fertile place, an oasis. There are dried riverbeds and floodplains and river deltas and meandering rivers. It's all bone dry now. Something bad happened on Mars. Some knobs got turned in its environment that left it the way it is right now. Some bad knobs got turned on Venus, too. Runaway greenhouse effect. You saw the clip on that. 900 degrees Fahrenheit on Venus. Some knobs got turned there, too. People say, why spend money up there when we spend it? Because up there we might learn about down here, okay? I don't want a runaway greenhouse effect here. Venus is the best example in the solar system of a planet gone bad. Let's learn about that first. So, it turns out we learned that asteroid impacts, when they hit, can cast rocks in their surrounding areas into space with escape velocity. So they never come back to the planet from which it was launched. If Mars was wet and fertile before Earth was, as all evidence suggests, and if Mars had life before Earth had life, it is possible for there to have been bacterial stowaways in the nooks and crannies of the rocks that were cast into space. There's some hardy bacteria that we already know exists on Earth. Survives extreme temperatures, pressures, freeze-dried, reconstituted, radiation. The hostile environment of space would be nothing to some of these bacteria. It may be that life on Earth was seeded by bacterial stowaways on rocks that were cast free from Mars. This is a plausible scenario that's called panspermia, the transference of life from one planet to the next. If that's the case, that makes all of us descendants of Martians. I want to alert you in advance. Now, let me give you a disturbing thought. A fascinatingly disturbing thought, and we'll leave you on that note. If you look at our closest genetic relative to human beings, it would be the chimpanzee. We share like 98%+ identical DNA. We are smarter than a chimpanzee. So let's invent a measure of intelligence that makes humans unique. Let's say intelligence is your ability to like compose poetry, symphonies, do art, math and science, let's say, okay? Let's make that as the arbitrary definition of intelligence for the moment. Chimps can't do any of that. Yet we share 98%, 99% identical DNA. Okay? The most brilliant chimp there ever was maybe can do a little bit of sign language. Well, our toddlers can do that. Toddlers. So, here's what concerns me deeply. Deeply. Everything that we are that distinguishes us from chimps emerges from that 1% difference in DNA. It has to, because that's the difference. The Hubble telescope, these grand, that's in that 1%. Maybe everything that we are that is not the chimp is not as smart compared to the chimp as we tell ourselves it is. Maybe the difference between constructing and launching a Hubble telescope and a chimp combining two finger motions as sign language, maybe that difference is not all that great. We tell ourselves it is, just the same way we label our books optical illusions. We tell ourselves it's a lot. Maybe it's almost nothing. How would we decide that? Imagine another life form that's 1% different from us in the direction that we are different from the chimp. Think about that. We got 1% difference and we're building the Hubble telescope. Go another 1%. Yeah.
What are we to they? We would be drooling, blithering idiots in their presence. That's what we would be. We would, they would take Stephen Hawking and roll him in front of their primate researchers and say, well, this one is like the most brilliant among them because he can do sort of astrophysics in his head. Oh, isn't that cute? Little Johnny can do that too. Oh, that's so nice. Oh, in fact, Johnny just did that. Let me get it. It's on the refrigerator door. Here he is. He did it in his elementary school class. Think about how smart they would be. Quantum mechanics would be intuitive to their toddlers. Whole symphonies would be written by their children, and like I said, just put up on the refrigerator door the way our pasta collages are on our refrigerator doors. So the notion that we're going to find some intelligent life and have a conversation with it? When was the last time you stopped to have a conversation with a worm? Or bird? Oh, well, you might have had a conversation, but I don't think you expected an answer, all right? So, we don't have conversations with any other species on Earth with whom we have DNA in common. To believe that some intelligent other species is going to be interested in us enough to have a conversation? They'll look at our Hubble telescope and say, oh, isn't that quaint? Look at what they're doing. So I lay awake at nights wondering whether simply we as a species are simply too stupid to figure out the universe that we're investigating. And maybe we need some other species, 1% smarter than we are, for which string theory would be intuitive, for which all the greatest mysteries of the universe, from dark matter, dark energy, the origins of life, and all the frontiers of our thought would be something that they would just self-intuit. I'm jealous of that possibility, because I want to be around for those discoveries.